Ja, und damit Ahoi und herzlich willkommen zu diesen Mediennachrichten für den 20. Juni. Der heutige Tweet der Woche, der kritisiert das Wort behindert in seiner Verwendung als Schimpfwort. In den USA wiederum lief ein Radiomoderator Gefahr, durch seine verlorene Stimme auch seinen Job zu verlieren. Auf die Lösung des Problems hat Lorenz für uns geblickt. Zudem stellen wir uns die Frage, ob und in welcher Form sich deutsche Behörden in den türkischen Wahlkampf einmischen und was dies für kurdische Öffentlichkeitsarbeit bedeutet. Zunächst aber natürlich kommen wir wie jede Woche zu den Kurzmeldungen.
Achtung, Achtung, hier spricht der Kurzmelder. Ich wiederhole, hier spricht der Kurzmelder, wo Neuigkeiten rund um Medien, Technik und Netzpolitisches auf den Punkt gebracht werden. Die Datenschutzbeauftragte von Schleswig-Holstein, Marit Hansen, verlangt enge Regelungen für den Einsatz von Bodycams bei der Polizei. Darüber berichtet heise.de. Bodycams sind kleine Kameras, welche von Polizisten getragen werden. Die Bodycams werden dabei von Polizisten eingesetzt, um Beweismittel bei Übergriffen gegenüber der Polizei zu haben, aber auch um potenzielle Angreifer abzuschrecken. Die Regelungen zum Einsatz von Bodycams unterscheiden sich dabei von Bundesland zu Bundesland. In Schleswig-Holstein werden Bodycams testweise für ein Jahr lang eingesetzt. Erstmalig zum Einsatz kommen die Bodycams bei der Kieler Woche, einem jährlich stattfindenden Segelfestival mit über 2 Millionen Besuchern. Die Datenschutzbeauftragte Marit Hansen spezifiziert dabei die Regelungen für den Einsatz der Bodycams. Die Bodycams dürfen nicht permanent aufzeichnen. Stattdessen müssen sie erst aktiviert werden. Dann sei die Kamera im Standby-Modus, wo sie dann zwar aufzeichne, sie aber noch nicht speichere. Erst wenn die Polizei die Aufnahme startet, wird das Geschehen auch gespeichert. Rückwirkend werden dabei auch 30 Sekunden vor der Aufnahme gespeichert. Die Bodycams sollen dabei nur bei möglichen Gefahrensituationen eingesetzt werden. Die Kameras machen durch visuelle und akustische Signale darauf aufmerksam, wenn sie eingeschaltet werden. Der Einsatz von den Bodycams sei auf den öffentlichen Raum beschränkt. In Privatwohnungen sowie auf Demonstrationen werde die Technologie nicht eingesetzt. Sollten die Aufnahmen nicht gebraucht werden, werden sie nach 3 Tagen automatisch gelöscht. Der Polizeidirektor Axel Behrens begründet den Einsatz der Bodycams mit einem Schutz der Polizeikollegen vor Übergriffen. Dies geschehe durch die abschreckende Wirkung von Videoaufzeichnungen gegenüber potenziellen Straftätern. Anna Biselli von Netzpolitik.org kritisiert in einem Gespräch mit Radio Korax, dass Bodycams sowohl Bild als auch Ton aufnehmen. Zum Schutz vor körperlichen Übergriffen reiche die Bildaufnahme völlig aus. Die Aufnahme von Tönen sei nicht notwendig. Anne Biseli kritisierte weiterhin, dass beim Einsatz von Bodycams der Polizist die Kamera einschaltet. Somit zeige die Kamera nur das, was der Polizist zeigen möchte und diene nicht der Aufklärung von Polizeigewalt. Bodycams seien in Schleswig-Holstein nun für ein Jahr lang testweise im Einsatz. In Sachsen-Anhalt hingegen sind bereits seit letztem Jahr Bodycams im Einsatz. Die Weltgesundheitsorganisation nimmt Videospielsucht als Krankheit in den Katalog der Krankheiten auf. Darüber schreibt heise.de. Die Videospielsucht ist dabei als eine Verhaltenssucht kategorisiert. Dabei gilt als videospielsüchtig, wer zunehmend alle anderen Aspekte des Lebens dem Spielen unterordnet. Genauso muss die Kontrolle über Dauer und Häufigkeit des Spielens abnehmen. Außerdem müsse man, um als videospielsüchtig zu gelten, trotz negativer Konsequenzen weiterspielen, und man müsse diese Symptome mindestens ein Jahr lang zeigen. In schwereren Fällen reiche jedoch schon ein kürzerer Zeitraum. Wladimir Posniak vom WHO-Suchtmittelmissbrauchsprogramm führt weiter aus, dass Spielsüchtige Freunde und Familie vernachlässigen, keinen normalen Schlafrhythmus mehr haben und sich wegen des Spielens schlecht ernähren oder keinen Sport mehr machen. Bei der Klassifizierung der Videospielsucht lege ein besonderer Fokus auf Online-Spielen, Offline-Spiele würden aber auch dazu zählen. Felix Falk vom Verband Game sieht es als problematisch an, dass das Spielen durch den Eintrag in den WHO-Katalog pathologisiert wird. Er räume aber auch ein, dass es problematisch sei, wenn einige wenige Menschen exzessiv spielen. Einer Erhebung des Verbandes Game zufolge spielen rund 45% der Bevölkerung Videospiele. Dabei zählen neben Computerspielen auch Handyspiele zu den Videospielen. Der Psychologe Andy Przybylski von der Oxford-Universität sowie rund 30 weitere seiner Kollegen warnen in einem offenen Brief vor dem Missbrauchspotenzial einer Videospielsuchtdiagnose. Sie warnen davor, dass zugrunde liegende Probleme zur Videospielsucht vernachlässigt werden könnten. So müsse geprüft werden, ob bei Patienten nicht eher Depressionen oder soziale Angststörungen behandelt werden müssten. Kritisch sehe auch der Kommunikationswissenschaftler Thorsten Quandt den Eintrag von Videospielsucht in den Katalog der Weltgesundheitsorganisation. Er sehe in der Eintragung der Videospielsucht in den Katalog der WHO den Anfang der Pathologisierung alltäglicher Aktivitäten mit Internetmedien, wie zum Beispiel mit sozialen Netzwerken. Außerdem betone er, dass die Videospielsucht nicht ausreichend empirisch belegt sei. Denn es gäbe Studien, welche für eine Existenz von Videospielsucht sprächen, aber auch Studien, welche keine empirischen Belege für eine Videospielsucht finden konnten. Neben der WHO will auch die American Psychiatric Association Online-Spielsucht als Krankheitsbild definieren. Sowohl die Liste der American Psychiatric Association als auch die der WHO gilt als verbindlich und kann als Grund für Behandlungen genutzt werden. Der Katalog der Krankheiten der WHO muss dabei erst noch von der Weltgesundheitsversammlung abgesegnet werden und gilt dann erst ab Januar 2022. Nvidia forscht an einem Projekt, welches mithilfe künstlicher Intelligenz Slow-Motion-Video erzeuge. Das Projekt wird auf der Nvidia-eigenen Webseite vorgestellt. Mithilfe von künstlicher Intelligenz und Deep Learning werde dabei aus Videos mit 30 Bildern pro Sekunde qualitativ hochwertige Slow-Motion-Aufnahmen erzeugt. Bisher gab es bei Videos mit niedriger Bildrate das Problem, dass bei einer Verlangsamung des Videos die Bewegungen in den Videos stockend wurden. Besonders bei schnellen Bewegungen war dies ein Problem. Um das zu vermeiden, wurden bisher bei Slow-Motion-Aufnahmen Geräte benutzt, welche Videos mit 240 Bildern pro Sekunde aufnehmen können. Dadurch waren Bewegungen bei Slow-Motion-Videos flüssiger. Allerdings nehmen Videos mit einer so hohen Bildrate viel Speicherplatz ein. Das ist insbesondere für Handys problematisch, da diese meist einen kleinen Speicherplatz zur Verfügung haben. Mit dem Deep Learning Tool sei es aber möglich, Videos mit niedriger Bildrate aufzunehmen und die Bildrate nachträglich künstlich zu erhöhen. Dies geschiehe, indem der Algorithmus fehlende Bilder ergänzt. Um die fehlenden Bilder zu ergänzen, versuche der Algorithmus, die Bewegungen in den Videos vorauszusagen. Dazu erhielt das Deep Learning Tool über 10.000 Videos von Alltagssituationen und konnte diese analysieren. Das Forscherteam hinter dem Projekt stellt das Deep Learning Tool diese Woche auf der Computer Vision and Pattern Recognition Konferenz in den USA vor. So viel vom Kurzmelder, viel Spaß mit einem weiteren Programm.
Die WM läuft auf Hochtouren und nimmt langsam Fahrt auf. Und auch wir bei Radio Korax widmen diesem Phänomen die ein oder andere Minute. So haben wir uns bereits gefragt, warum sich eigentlich zur WM Menschen für Fußball interessieren, denen das sonst eher egal ist. Wir wollten wissen, wo Fähnchenschwenken zu Nationalismus wird, und in den Mediennachrichten der letzten Woche haben wir darauf geblickt, was eigentlich so in Sachen Pressefreiheit im Gastgeberland Russland los ist. Heute aber wollen wir über das Gastgeberland hinaus auf alle teilnehmenden Nationen der WM blicken. Das heißt, eigentlich blickt netzpolitik.org für uns auf diese Situationen. Denn anstatt die Spielverläufe zu bewerten und zu kommentieren, vergleicht Netzpolitik die Situation der Grund- und Freiheitsrechte in den jeweiligen Spielernationen. Die Serie heißt Eingenetzt und besteht bisher aus drei Teilen. Es beginnt mit Russland gegen Saudi-Arabien.
Umfangreiche Netzsperren von kritischen Internetmedien, die ohnehin verboten sind, und Bürgerrechtsorganisationen machen es saudischen Internetnutzern leichter, sich auf Fußballnachrichten zu konzentrieren. Die Regierung filtert alle Arten von unerwünschten Inhalten als schädlich und unislamisch, seien es Drogen, Sex oder Glücksspiel. Die Behörden verfolgen regelmäßig Nutzer für das Posten regierungskritischer oder religionsfeindlicher Inhalte in sozialen Medien.
Russland will da nicht nachstehen. Die Regierung des lupenreinen Demokraten Wladimir Putin zog im Zuge von Anti-Regierungsprotesten 2017 und der Präsidentenwahl im März die Zügel nochmal deutlich an. Im Visier der Behörden steht etwa die Messenger-App Telegram, deren Verwendung gerichtlich verboten wurde. Gegen unabhängige Nachrichten-Webseiten wird durch Gesetze und Blockaden vorgegangen. Den Zensurmuskel des russischen Staates kitzelten in jüngerer Vergangenheit zudem LGBTI-Aktivistinnen und Aktivisten, deren Aktivitäten im Netz verboten und verfolgt werden. Freedom House sieht Russland mit 66 Punkten nur knapp hinter Saudi-Arabien. Reporter ohne Grenzen setzt Russland auf Platz 148 von 180.
So lesen sich die Zusammenfassungen von Netzpolitik. In den Texten leuchten einem eine Menge blauer Links entgegen. Diese führen zu detaillierten Informationen über die Lage der Menschen- und Grundrechte in den jeweiligen Ländern, zu Statistiken und Pressemitteilungen. Leider gibt es bisher erst drei Spiele nachzulesen. Russland gegen Saudi-Arabien, die BRD gegen Mexiko und Schweden gegen Südkorea. Diese Recherchezusammenstellungen von Netzpolitik bieten zwar keine umfassende Analyse, aber sie geben Anregungen, sich zu fragen, was zum Beispiel im Vergleich Iran-Spanien oder Polen gegen Kolumbien noch zu lesen sein wird. Mit den Infos kann man ja auch mal die Fußballfans im Freundeskreis versorgen. Die Details zu allen Spielen von netzpolitik.org findet ihr natürlich unter netzpolitik.org. Wenn ihr da in der Suchleiste mal eingenetzt eingebt, dann findet ihr auch die Zusammenfassungen von bisher allen drei verschriftlichten Spielen. Ja, und mit der Frage nach Pressefreiheit oder besser gesagt mit dem Vorwurf, diese einzuschränken, geht es auch hier gleich weiter. Wir blicken darauf, wie sich deutsche Behörden vermeintlich in den türkischen Wahlkampf in der BRD einmischen.
Gegen 6-7 Uhr haben diese Hausdurchsuchungen bzw. die Razzia begonnen. Man hat bei uns im Öffentlichkeitsbüro unsere Eingangstür, die Glastür ist halt zertrümmert, zerschlagen und sich so dann Zugang verschafft zu unserem Büro und dort halt ein bisschen Verwüstung angerichtet und unsere beiden Computer beschlagnahmt und andere Datenträger. Und dann ging es halt weiter, dass auch nebenan die Einrichtungen, Räume vom Verein NAVDEM durchsucht wurden. Dort hat man alle Türen aus den Angeln gehoben, zertrümmert, Verwüstung angerichtet, auch Scheiben eingeschlagen. Es gibt ein Ermittlungsverfahren, was irgendwie am selben Tag erklärt wurde. Es gab nämlich am selben Tag auch 5 Hausdurchsuchungen in Berlin. Es waren alle Mitglieder von NAVDEM, die halt so gegen 5 Uhr morgens zu Hause besucht wurden. Man hat deren Privattelefone beschlagnahmt. Und es handelt sich um eine Solidaritätsveranstaltung für Afrin. Vom letzten Jahr, am 3. November, hätte die stattfinden sollen. Die wurde damals von der Polizei verboten, weil es hieß, dass diese Afrin-Solidaritätsveranstaltung Organisationspropaganda sein würde und dass wir das Vereinsrecht sprechen. Und man bezieht sich jetzt auf dieses Ereignis vom letzten Jahr und versucht, sich damit zu legitimieren, genau diese Razzien durchzuführen.
Das sagt Ali Shishek über das, was letzte Woche passiert ist in Berlin. Da wurden die Räume des kurdischen Zentrums für Öffentlichkeitsarbeit einer Razzia unterzogen von deutschen Polizisten. Außerdem wurden die Räume des kurdischen Vereins NAVDEM durchsucht, auch Privatwohnungen von Vereinsmitgliedern. NAVDEM ist der Dachverband von kurdischen Vereinen in Deutschland. Das ist auch für die Mediennachrichten ein Thema, denn Sivika Assad ist vor allem eine Dokumentationsstelle, eine Informationsstelle, wo viel berichtet wird über die Situation in der Türkei, über die Wahlen in der Türkei, die ja an diesem Wochenende stattfinden. Und so hat man den Eindruck, dass auch hierzulande eine demokratische Partei zum Schweigen gebracht werden soll, nämlich die Demokratische Partei der HDP, wo sich nicht nur, aber vor allem Kurden organisieren.
Es war eine Durchsuchung ohne richterlichen Beschluss, also auch verfassungswidrig, ohne richterliche Anordnung. Wir arbeiten halt viel mit Journalisten zusammen, Korrespondenten und Redaktionen. Man hat unsere Computer beschlagnahmt, unsere Archive beschlagnahmt und auch andere journalistische Informationen. Und das stört auf jeden Fall gerade unsere redaktionelle Arbeit. Und deswegen haben wir auch in unserer ersten Pressemitteilung noch am Mittwoch genau zu diesen Angriff als Angriff auf Medienpressefreiheit genau bezeichnet. Und das schränkt auf jeden Fall auch die Vertraulichkeit der Redaktionsarbeit ein. Also redaktionelles Datenmaterial ist auf jeden Fall jetzt beschlagnahmt worden. Wir haben gerade keinen Zugang mehr dazu.
Sagt Ali Shishek von Sivika Assad, einem kurdischen Informationszentrum, was auch Öffentlichkeitsarbeit betreibt und zum Beispiel auch ganz klar gesagt hat, im Januar, als die Militäroffensive auf Afrin startete, da haben die Bündnispartner weggeschaut. Die USA griffen nicht ein, Russland gab den Luftraum frei und die türkische Armee in Afrin setzte deutsche Leopardpanzer ein. Wir haben zum ersten Mal davon erfahren, tatsächlich von den Leuten von Sivika Assad. Deren Räume wurden nun durchsucht von der deutschen Polizei. Deutschland exportiert also nicht nur Rüstung in die Türkei. Deutschland ist also nicht nur hauptverantwortlich für Blutgeld, was Richtung Erdogan läuft. Das sogenannte Flüchtlingsabkommen. 3 Milliarden Euro hat man zuletzt an EU-Hilfen an die Türkei überwiesen. Man muss natürlich feststellen, dass Erdogan selbst die Geflüchteten produziert, für deren Abhalten er sich von der EU bezahlen lässt. Das sind alles bekannte Dinge, über die aber auch vor Ort Leute berichten, die mit Sivika Assad zusammenarbeiten. Sie berichten auch über die Situation vor Ort bei den Wahlen.
Solche Unregelmäßigkeiten sind auch hier vorgekommen und auch in der Türkei hört man davon, dass die AKP dort Geldgeschenke macht, wenn Leute schwören auf Koran oder auf Allah, dass sie AKP wählen, dass sie dann Vorteile bekommen. Es ist ja auch jetzt so, wenn du irgendwo ein Grundstück kaufen willst, geht es nur, wenn du Mitglied der AKP bist. Wenn du kein Mitglied der AKP bist, gibt es tausende Schwierigkeiten.
Das war eine Momentaufnahme aus der Türkei, die ja vor den Wahlen steht. Ein Land, in dem so viele Journalisten und Journalistinnen im Gefängnis sitzen wie in keinem anderen Land der Welt. Dutzende stehen in Massenprozessen vor Gericht, müssen sich wegen Terrorvorwürfen verantworten. Sie wurden zu langjährigen Haftstrafen verurteilt. Sodass da klar ist, der Rechtsstaat in der Türkei, das ist eher eine Fassade. Betroffene, wie auch hier bekannten Journalisten Dennis Yücel oder Mesale Tolu, sind nur die Spitze des Eisberges. Darüber berichtete immer wieder das kurdische Zentrum für Öffentlichkeitsarbeit. Nun stehen Wahlen an und ein Passant vor dem türkischen Konsulat hat diese Wahlen ganz gut zusammengefasst.
Was wir schaffen, haben wir großes Glück für Türkei, dass Demokratie kommt. Sonst Türkei kann es vergessen.
I'm Jimmy Dupree in Madison, Alabama. Before a giant crowd at a high school football stadium, Donald Trump took a number of jabs at Marco Rubio. Trump also won the endorsement of Senator Jeff Sessions of Alabama. It's the first sitting senator to back Trump's bid for the Republican nomination.
Radio ist hören. Aber auf der anderen Seite ist Radio, vielleicht abgesehen von Musik, sprechen. Viele Menschen arbeiten täglich in Radios weltweit und vermitteln Informationen mit Hilfe ihrer gesprochenen Worte. Es ist nicht leicht, sich vorzustellen, was wohl passieren würde, wenn eine Person, die schon lange beim Radio tätig ist, die Fähigkeit zu sprechen verlieren würde. Genau dies passierte aber dem US-amerikanischen Radiomoderator Jamie Dupree vor etwa 2 Jahren. Seitdem leidet er nämlich an einer seltenen Muskelerkrankung, der eine neurologische Störung zugrunde liegt. Diese macht es ihm fast unmöglich, seine Zunge kontrolliert zu bewegen. Auch seine Stimme ist von der Krankheit betroffen. Sie ist heiser und kratzig und funktioniert nur unzuverlässig.
I am able to get out a little, but not very many words. I must go slow. Very slow.
Für einen gestandenen Radiomoderator ist das natürlich eine sehr schwierige Situation, da er nicht mehr richtig seiner Arbeit nachgehen kann. Doch nun gibt es gute Neuigkeiten. Bald wird man Jamie Dupree wieder im Radio hören können. Gut, zugegeben, nicht wirklich ihn selbst. Ein schottisches Unternehmen, welches auf Sprachsynthese und Text-to-Speech-Software spezialisiert ist, hat es geschafft, seine Stimme mithilfe eines Programms zu analysieren. Text-to-Speech-Programme, also solche, in denen man einen Text eingibt und dieser dann als Sprache ausgegeben wird, sind an sich nichts Neues. Doch üblicherweise ist die Sprachausgabe eher eine neutrale und monotone Stimme. Es gibt auch schon solche Programme, die eine menschliche Stimme analysieren und diese dann imitieren können. Dazu war es bisher notwendig, vorgegebene Texte einzusprechen. Doch dem Unternehmen ist es gelungen, die Analyse nur auf der Basis von Radioaufnahmen Dupree's durchzuführen. Auf seinem Blog schreibt Dupree über die noch vorhandenen Schwierigkeiten, das Programm richtig anzupassen. So wurden bei vielen Worten spezielle Regeln festgelegt, wie Dupree diese artikulieren würde. Das Programm ist nun weitestgehend an ihn angepasst, auch wenn noch weitere Verbesserungen vorgenommen werden.
Only a few more GOP signatures are needed to force a House floor debate on immigration and DACA.
What I don't want to do is have a process that just ends up with a veto.
House Speaker Paul Ryan says the GOP should reach their own deal on immigration first.
Going down a path and having some kind of a spectacle on the floor that just results in a veto doesn't solve a problem.
I'm Jamie Dupree in Washington.
Dupree arbeitete auch während der letzten 2 Jahre bei seinem Radiosender und kümmerte sich um Inhalte, aber natürlich ohne selbst zu sprechen. Doch bald wird auch seine neue Stimme wieder im Radio zu hören sein. Es wird sich zeigen, ob seine neue Stimme von den Zuhörenden akzeptiert wird. Jamie Dupree ist aber zuversichtlich und sehr glücklich, dass er so viel Unterstützung bekommt, wie er schreibt. In Zukunft wird die Analysesoftware sicher noch genauer werden, sodass irgendwann kein Unterschied mehr zwischen der natürlichen Stimme und der aus dem Computer wahrzunehmen ist. Für Menschen wie Jamie Dupree ist das natürlich eine großartige Möglichkeit, sich auszudrücken. Vielleicht wird es in einigen Jahren auch so sein, dass es vollständig automatisierte Radiosendungen gibt und dass der Job der Moderatorin oder des Moderators verschwindet. Ob wir das wollen, ist natürlich eine andere Frage.
Na, da bin ich doch eigentlich noch ganz froh, dass ich hier noch selbst stehen kann und mein Job noch nicht automatisiert worden ist. Wobei sich dann natürlich auch wie immer die Frage stellt, ob die Radioroboter dann auch so charmant wie wir darauf reagieren können, wenn mal was schief geht. Aber das passiert ja eh nie. Zunächst hoffen wir dann auf einen erfolgreichen Start dieser neuen Stimme und blicken nun auf den
Tweet der Woche. Tag zusammen. Der dieswöchige Tweet der Woche kommt von Misbehave, deren Account sich etwas schwierig aussprechen lässt, deswegen buchstabiere ich das mal durch. @LEYZENDORP. Man könnte also sagen @Laysendorp oder so ähnlich. Und die hat das folgende geschrieben.
Ich hasse es, hasse, hasse, hasse es, wenn Leute behindert als Schimpfwort benutzen. Kind 3 ist immer aufgelöst, wenn sie so etwas mitbekommt. Sie versteht nicht, was an ihr so schrecklich sein soll, dass sie als Beschimpfung herhalten muss. Ihr solltet ihre Augen dann sehen.
Soweit Misbehave mit ihrem Tweet. Darauf gab es natürlich Antworten. Ich will das aber gar nicht weiter in die Breite und Länge tragen. Ich will das vielmehr als Gelegenheit nutzen, um dem noch eine Geschichte hinzuzufügen, die mir neulich eine Freundin erzählt hat. Eine Freundin, die in Berlin intersektionale Bildungsarbeit macht, insbesondere mit Kindern und Jugendlichen. Das Ganze hat sich zugetragen an einer Schule in Berlin in der Mittelstufe. Und es ging eben um verschiedenste intersektionale Themen und natürlich auch um Behinderung. Und in dieser Klasse war ein Kind, das sichtbar behindert war. Und die anderen Kinder in dieser Schulklasse, die haben nichtsdestotrotz immer wieder fröhlich mit den Worten behindert und spast um sich geworfen. Gar nicht gezielt auf dieses Kind gerichtet, sondern mehr so allgemein durch die Gegend. Das ist ja voll behindert, ey du spast. Damit haben die sich alle gegenseitig belegt mit diesen Worten. Für eben jene Freundin von mir ist das natürlich nicht ganz unbemerkt geblieben. Und die hat dann die Gelegenheit genutzt, als der sichtbar behinderte Mensch gerade mal nicht im Raum, sondern auf dem Weg zur Toilette war, kurz die Situation zu unterbrechen und die Klasse zu fragen: Ihr sagt mal, glaubt ihr nicht, dass das für die Person, die gerade rausgegangen ist, total scheiße ist, wenn ihr hier die ganze Zeit spast und behindert sagt? Darauf meldete sich ein Mädchen mit sehr nachdenklicher Miene und fragte: Ist der etwa ein Spast? Die Freundin von mir musste sich an dieser Stelle innerlich sowohl, glaube ich, das Lachen als auch das Weinen verkneifen und hat dann korrigiert: Nein, der ist behindert. Und das zeigt für mich eigentlich was ganz Interessantes, nämlich wie inhaltsleer diese Begriffe teilweise gebraucht werden, wenn sie als Schimpfworte gebraucht werden, als quasi schon Passepartout-Schimpfworte, die gar nicht mehr, scheinbar gar nicht mehr auf irgendeinen Inhalt verweisen, aber für bestimmte Leute dann eben doch. Es ist eben durchaus ein gewisser Luxus, sich mit der Bedeutung eines solchen Wortes gar nicht auseinandersetzen zu müssen. Nichtsdestotrotz liegt hier die Verantwortung natürlich auch bei denjenigen, die die Bildungsmomente an so einem sogenannten Bildungsort wie einer Schule verantworten. Und tatsächlich war es so, dass also der Großteil der Kids in der Klasse, wie sich herausstellte, nicht wirklich wusste, was das Wort Spast eigentlich bedeutet oder wo das herkommt. Das war für die halt irgend so ein Schimpfwort, Spast. Behindert und schwul, das ist schon wieder ein bisschen anders, da konnten die Kids durchaus was mit anfangen, aber Spast war für sie völlig inhaltsleer. Das macht es nicht, macht die Aktion nicht besser, aber sollte doch nachdenklich stimmen, wenn diese Worte täglich in einer Schulklasse fallen und noch nie jemand auf die Idee gekommen ist, mal zu erklären, was das Wort eigentlich bedeutet, zumal wenn halt eine sichtbar behinderte Person immer wieder im Raum ist und das Wort natürlich auch hört und aufgrund der eigenen Situation vielleicht eher was mit dem Wort anzufangen weiß. Ketzerisch gesprochen könnte man natürlich sagen, naja, es steht halt nicht im Lehrplan. Warum eigentlich? Und weil wir versuchen, beim Tweet der Woche auch intersektional zu sein, gebe ich gleich noch einen anderen Tweet der Woche. Man könnte auch sagen, die gute Nachricht der Woche, die kam gestern unter anderem von Niki Krupka, @Niki_Krupka, aber auch von queer.de und vielen, vielen anderen Leuten. Ich nehme mal stellvertretend den Tweet von Niki. Niki hat nämlich geschrieben:
Endlich! Die WHO hat heute Transsexualität und andere Diagnosen in Zusammenhang mit #Transidentitäten von der Liste der psychischen Erkrankungen gestrichen. Die nun eingeführte Katalognummer HA61 führt aber zur Pathologisierung.
Ja, also ein großes Plus und ein großes Minus. Tatsächlich ist es so, dass also die Transdiagnose endlich aus dem Bereich der psychischen Erkrankungen herausfindet und in einen anderen Bereich wandert und auch nicht mehr wahrscheinlich so arg pathologisch und vor allem nicht mehr so ganz zweigeschlechtlich behandelt wird. Bisher hieß es, wenn man zum Gegengeschlecht hinstrebt, was für viele Leute einfach gar nicht stimmt, mit der Realität auch nichts zu tun hat. Für ganz viele Leute, für manche schon. Was jetzt aber dazu kommt, ist die Pathologisierung von Kindern vor der Pubertät. Denn für die ist jetzt wiederum im ICD-11, dem kommenden Katalog, also der Weltgesundheitsorganisation, eine extra eigene Diagnose eingerichtet worden. Das wird von unter anderem dem Transgender Network Europe hart kritisiert, finde ich auch völlig zu Recht. Denn vor der Pubertät ist eine Diagnostik im Sinne einer medizinischen oder auch psychologischen Diagnostik völlig unnötig, denn diese Kinder benötigen ja gar keine Behandlung. Eine Diagnostik Die ist natürlich dann notwendig, wenn es beispielsweise um Pubertätsblocker geht, aber das ist eben erst ab Anfang der Pubertät interessant und nicht für Fünfjährige. Die kann man also einfach affirmativ begleiten und ihren Prozess selbstständig erkunden lassen und muss sie nicht gleich in irgendeine Diagnose hineinzwängen. Nichtsdestotrotz eine einigermaßen positive Nachricht. Einen zweiten Haken gibt es allerdings auch noch daran. Dieser Katalog muss jetzt noch besprochen und beschlossen werden. Das soll dann bis Ende 2019 passieren und in Kraft treten würde der ICD-11, also das neue Klassifikationssystem, ab 1. Januar 2022. Das heißt, es ist noch eine ganze Weile hin, bis diese Diagnostik dann auch vielleicht mal hier im Gesundheitssystem ankommt. Der Kampf ist also noch lange nicht vorbei. Und damit verabschiede ich mich aus dem Tweet der Woche, der heute streng genommen zwei verschiedene Tweets der Woche waren, die total unterschiedlich sind. Aber naja, Intersektionalität kann ja auch mal Einzug halten in den Tweet der Woche. Dann waren es eben die Tweets der Woche. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Und damit darf auch ich mich aus den Mediennachrichten verabschieden und wieder abgeben ans tagesaktuelle Programm. Ihr könnt die Mediennachrichten nachhören unter frei-radios.net oder auf radiokorax.de. Macht's gut und bis nächste Woche.